nie hätte erbracht werden können, von einem Weibsbild notabene, welches, und darin stimmen alle von Hera bestochenen Aufsichtsorgane überein, eher einen gelösten, wenn nicht gar glücklichen Eindruck gemacht habe unter Herkules Manipulation. Hera reut jeder Jack. Am schönsten aber formuliert es eine ältere Dame, eine Bergwanderin, die mehr zufällig als absichtlich Zeuge um die Ereignisse und die Auslistung der Stelle herum geworden ist. Im vollbesetzten Ochsen, die Sonne hat am Montag geschlossen, gibt sie ihre Eindrücke zu Protokoll. Nahe dem Stafel, dort, wo die Hochspannungsleitungen gewissermaßen aus dem Nichts kommen, vor dem hohen, leeren Firmament sich aufbäumend, einen Moment erstarren, um sich dann in einer unendlich sanften und dennoch kühnen Bogenlinie dem rauen Untergrund anzunähern, wurstige Säcken, derbe Heidel und Preiselbeerstauden, ja sogar Rauschbeeren habe es dort. Dazwischen schürfe immer wieder Urgestein die karge Humusschicht auf, biete aber seinerseits neue Existenzmöglichkeiten an, den Flechten, den Moosen, den Polsterpflanzen. Nicht zu reden von einer ebenso reichhaltigen Kleintierwelt, dort also in dieser unscheinbaren und dennoch so spannungsgeladenen Zone extremster, sich für ein Weilchen versöhnender Gegensätze, dort sei sie wie angewurzelt stehen geblieben. Habe die beiden liegen gesehen. Mitten auf der Weide, dort, wo das Gelände um ein weniges Entgegenkommende sich präsentiert habe, ebener auch und grüner, gewissermaßen liegefreudiger. Nahe beieinander die beiden, er seine raue Hand auf ihrem nackten weißen Busen. Ein Mikrokosmos für sich und doch die getreuliche Spiegelung des Makrokosmos und von einer Harmonie, dass sie gemeint habe, Sphärenklänge zu hören oder zumindest von Sphärenklängen inspirierte Hochspannungsleitungen. Jedenfalls Klänge selten schöner Art. Die Leute im Ochsen kommen aus dem Staunen nicht heraus. Ja, ja, diese romantischen Unterländer. Man stelle sich das einmal leibhaftig vor, Sphärenklänge und Versöhnung der Gegensätze. Und das ausgerechnet hier oben, in diesem bisweilen von Gott und den Menschen verlassenen Ort. Unter solchen Aspekten haben sie bis anhin weder den Kiltgang noch die Wasserkraftnutzung zur Kenntnis genommen. Aber alles in allem gefällt ihnen die Rede nicht schlecht und sie beschließen einstimmig, bei lediglich drei Enthaltungen Teile davon in den neuen Werbeprospekt zu übernehmen. Und Io, Herkules, Augias, Hera, ja, und? Vieles ist denkbar, einiges wahrscheinlich und, wie gehabt, hier und da lockt sogar das Unwahrscheinliche.
Die Erzählung von der Bea Schilling ist aus dem Buch «Alpwesen, Unwesen und andere Wesen», das nächstes Jahr erschienen wird. Jetzt hören wir die Virgo Rising mit «No Hole in My Head».
Everybody thinks my head's full of nothing. Wants to put his special stuff in. Fill a space with candy wrappers. Keep out sex and revolution. But there's no hole in my head. Too bad. Call me a above this and the other. Call me a puppet on a string. They don't know my head's full of me and that I have my own special thing and there's no hole in my head.
Too bad.
Everybody thinks my head's full of nothing, wants to put his special stuff in, fill the space with candy wrappers, keep out sex and revolution, but there's no hole in my head. Too
Erika Brühlmann-Jeklin war 7 Monate lang im Spital auf einer neurologischen Abteilung, um wieder laufen zu lernen. Dort hat sie auch andere Frauen kennengelernt. Im Spital hat Frauen viel Zeit und so haben die Frauen nach und nach ihre Lebensgeschichten einander erzählt. Erika Brühlmann-Jeklin war, wie sie gesagt hat, betroffen, ja berührt von diesen Lebensgeschichten und hat angefangen, sie aufzuschreiben, sie literarisch zu verarbeiten. Erschienen werden die Erzählungen 1989 im Zeitglocken Verlag. Der Titel des Buch ist «Vogelbeeren». Zu dem Titel hat Erika Brühlmann-Jeklin gesagt, Vogelbeeren sind leuchtend, schön zum Anschauen, aber auch giftig. Hören wir jetzt ihre Erzählung, die sie im Schriftwechsel vorgelesen hat.
Ein Versuch von Giovanna zu erzählen. Die Konversation mit Giovanna war für mich eher schwierig, denn sie sprach kein Wort Deutsch. Ich muss das etwas umstellen, sonst bekomme ich einen Schiefhals. So sprachen wir zusammen teils Französisch, teils Italienisch. Sie plauderte fast ununterbrochen. Den Eintritt ins Spital schien sie freudig erwartet zu haben. Bereits 3 Tage vorher war sie aus dem Plenotal in die Stadt zu einer Bekannten gereist, die sie dann auch ins Spital begleitete. Mit übertriebener Fürsorge half sie Giovanna beim Auspacken des Koffers, beim Ablegen der Kleider und dem Anziehen des Morgenmantels. Willig ließ Giovanna alles geschehen, ließ sich bemuttern, in allen Verrichtungen helfen. Ein Rubensengel, etwas mollig, paus und rotpackig, dunkle, leicht gewellte Haare umrahmten das hübsche Gesicht. Strahlende Augen, kindliches Lachen, ich schätzte sie als N20erin ein. Später erfuhr ich, dass sie rund 10 Jahre älter ist. Sie war also den weiten Weg vom Brenotal hierher gekommen, wegen des Professors. Naja, warum nicht? Neueinstellung der Medikamente, die sie gegen epileptische Anfälle braucht. Woher die Freude, hierher zu kommen? Irgendetwas Bestimmtes erhoffte sie sich von diesem Spitalaufenthalt, der nicht ihr erster war. Eine Reihe von stationären Aufenthalten, auch eine Operation hatte sie hinter sich. Beim Erzählen riss sie ihr Nachthemd hoch und demonstrierte mir die Narbe am Bauch. Von hier bis hier, schau, 30 Fäden waren drin. Eine Mischung aus Stolz und Freude lag auf ihrem Gesicht. Verlegen betastete ich unter meiner Bettdecke die Narben auf meinem Bauch. Ich erzählte ihr nie davon. Leiden gegen Leiden, Stimmungen, es gibt keine Worte dafür. Noch verstand ich ihre Geschichte nicht, auch nicht, als der Assistenzarzt seine Fragen stellte und ich mit lauschenden Ohren zwischen die Zeilen meines Buches starrte. Erst Tage später begriff ich Zusammenhänge, doch davon später. Sie war also des berühmten Professors wegen gekommen, Hannes, wegen ihm. Warst du eifersüchtig? Du spinnst, Hannes, wie um alles in der Welt kommst du darauf? Ein Anflug von Röte huscht über Hannes' breites Gesicht. Ich dachte an Pygmalion. Ist der Professor nicht auch dein Arzt? Na und, giftelt Hanna. Mein Arzt, mein Arzt. Kann ich einen Arzt für mich allein haben? Und wozu wollte ich das? Ist ja gut, war ja nur ein Gedanke. Und ich die Statue, oder was? Wessen Geschichte willst du eigentlich hören? Giovannas oder meine? Kannst wählen. Weshalb reagiert sie so empfindlich auf Hannes' Worte? Das Gespräch ist dir peinlich. Was für ein Recht nimmt er sich da eigentlich? Mit dem Bleistift zeichnet sie kleine Kreise auf den Rand eines Blattes. Die Kreise müssen sich treffen, müssen Ketten bilden, Zusammenhänge aufzeigen. Hanna schweigt und Hannes bützelt mit nervender Gelassenheit den verbrauchten Tabak aus seiner Pfeife. Dann zieht er neuen Tabak aus der Tasche des Mantels, den er auf die Stuhllehne des daneben stehenden Stuhles gelegt hatte, beginnt, die Pfeife neu zu stopfen. Der sich verbreitende Duft wirkt versöhnlich. Gut, erzähl weiter, brummt er zwischen Pfeife und fast geschlossenen Zahnreihen hervor, während er mit einem loternden Zündholz den Tabak anzündet. Erzähl von Joanna. Heute nicht mehr. Beleidigt? Ich stelle nur klar, mein Arzt, ihr Arzt, gut. Ich mag den Professor, warum nicht? Vielleicht mag ich Männer mit silbergrauen Schläfen. Der Professor ist ja nicht einfach Arzt, der ist auch Mensch. Außerdem ein Mann. Bist du vielleicht eifersüchtig? Nochmals Giovanna. Hanna ist heute etwas früher als sonst in die Eingangshalle hinuntergerollt. Sie lenkt ihren Rollstuhl zum Tisch in die gewohnte Ecke. Den Stuhl ihr gegenüber reserviert sie mit ihrer Trainerjacke für Hannes. Anonymes Treffen mit anderen Patienten. Eine Fluchtmöglichkeit, um aus der Enge des Spitalzimmers auszubrechen. Sie blickt sich um. Das Bild ähnelt jenem von gestern. Manchmal wechseln die Gestalten, aber das Bild bleibt sich gleich. Ein sanftes Hin- und Herhuschen von Leuten, manchmal fast eher ihrer Schatten. Ein Dahingleiten von Morgenmänteln und Infusionsständern. Viele sprechen im Flüsterton zueinander. Einzelne sitzen in eine Zeitung vertieft da, Frauen eher mit Illustrierten. Die Deckenlampen werfen ein sparsames Licht auf die Gestalten, großzügig dagegen die Beleuchtung über den Pflanzenarrangement, die in Betontöpfen kleine Mäuerchen bilden. Hanna schaut am Kiosk vorbei zum Eingang, ob Hannes bald kommen würde. Ob er das gestrige Gespräch vergessen hatte, sie jedenfalls würde nicht mehr davon anfangen. Würde so tun, als wäre nichts gewesen. Das Paradies hier unten muss ihr erhalten bleiben. Wohin könnte sie sonst flüchten? Hanna presst die Finger ihrer linken Hand in den Handballen, den Daumen gestreckt. Die rechte Hand hält den Bleistift, ruht auf dem Tischchen. Während sie gedankenverloren die Muster betrachtet, welche die Fingernägel auf der Handinnenfläche hinterlassen, vernimmt sie Hannes dunkle, warme Stimme. So, bist schon da. Ja, ich hole den Kaffee. Hanna legt den Bleistift auf den Tisch und rollt zur Cafeteria. Hannes büschelt derweil Mappe, Zeitung und Mantel auf einen freien Stuhl und setzt sich. Etwas später sitzen sie sich gegenüber. Hanna lächelt verlegen, während Hannes genüsslich einen Schluck Kaffee schlürft. Eden ist wieder da. Hanna mag beginnen. Es war an einem Sonntag, etwa am sechsten Tag, als Giovanna bei mir war. Da kam sie völlig verstört mit ihrer Bekannten und einer älteren Tante von der Cafeteria herauf. Sie keuchte, rang nach Atem. Die sonst etwas übertrieben roten Wangen schienen blassrosa. Links und rechts wurde sie von den beiden Frauen gestützt. Beruhigende Worte schienen an ihr abzuprallen. Während die beiden ihr ins Bett halfen, das Oberteil hochstellten, erklärte mir die Bekannte flüsternd, der Sauerstoff im Lift hätte nicht genügt. Sie braucht mehr Sauerstoff. Joanna keuchte, weinte und stöhnte in einem. Die alte Tante drückte die Glocke, um die Schwester zu rufen. Schweißperlen glänzten auf Giovannas Stirne. Angst, Angst, Sterbensangst. Und kein Wort der Beruhigung konnte zu ihr durchdringen. Eine Schwester erschien mit dem Blutdruckmessgerät, maß schweigend Blutdruck und Puls und verschwand wieder. Hilflos standen die beiden Frauen daneben. Joanna sank in die Kissen zurück, weinte leise und sagte, ich werde sterben, ich werde sterben. Der Sauerstoff, flüsterte die Tante nochmals zu mir. Wart ihr eingeschlossen im Lift? Fragte ich. Nein, nein, aber sie braucht mehr, als es im Lift gibt. Seit dem Unfall braucht sie mehr Sauerstoff, sonst wird ihr sofort schwindlig. Ich schwieg, Erklärungen hätten hier nichts gebracht. Diese Angst schien tief zu sitzen. Endlich kam die Schwester wieder, brachte eine blaue Tablette, reichte sie der Patientin mit etwas Tee und verließ das Zimmer wieder, ohne auf die Patientin einzugehen, ohne eine Frage, ohne eine Äußerung. Ich war empört. War das eine Art, auf das wahrscheinlich seelische Leiden dieser Patientin zu reagieren? Valium, Ruhigstellung? Etwa eine halbe Stunde später war Joanna eingeschlafen. Die beiden Besucherinnen schlichen vielsagend davon, winkten mir noch ein solidarisches Auf Wiedersehen zu. Joanna atmete jetzt regelmäßig. Die Angst war erfolgreich unterdrückt worden. Ich wartete darauf, dass irgendjemand auf das Geschehen zurückkäme. Doch nicht an jenem Tag und nicht am nächsten geschah etwas. Joanna war sich dieser phobischen Angst nicht bewusst. Für sie war diese Attacke ein Sauerstoffmangel im Gehirn gewesen. Überhaupt fiel mir auf, wie sie für jede Reaktion ihres Körpers eine Erklärung hat. Immer eine somatische Erklärung. Das Wort psychosomatisch scheint sie nicht zu kennen. Als auch zwei Tage später niemand auf diesen Vorfall zurückgekommen war, entschloss ich mich, Joanna besser kennenlernen zu wollen. Ich stelle sonst keine Fragen, aber hier stach mich die Neugier. Ich wollte Zusammenhänge finden, wollte das Puzzlebild ganz sehen, verstehen. Erzähl mir von dir daheim, Joanna. Wie lebt ihr auf eurem Bauernhof? Erzähl mir von deiner Familie. Und Joanna erzählte.
Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lorde geheiratet hat und zwei Kinder hatte, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an die Audrey, wie denn das da dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Sie war als fünftes von acht Kindern in diese arme Bauernfamilie hineingeboren worden. Ein paar wenige Kühe nannten sie ihr eigen, ein paar Ziegen, Hühner, einen Hund und Katzen, die die Mäuse auf dem Hof jagten. Ein bisschen Land, karg genug, denn die Winter im Plenjotal können lange dauern und hart sein. Das ärmliche Haus, umgeben von einem kleinen Garten, dem wichtigsten Lieferanten von Gemüsen und Salaten für die Großfamilie. Außerhalb des Hauses das Plumpsklo, die eisigen Kinderärschlein im Winter. Der Hof eine Wegstunde abseits vom Dorf, die Geschwister waren sich die einzigen Spielkameraden. Harte Winter und harte Arbeit prägten die meisten der Geschwister. Die fünf Brüder wurden zu Bauern erzogen, Bete und Arbeite, das Kreuz beim Eingang in die Stube, ein Weihrauchfässchen darunter. Drei Brüder heirateten in andere Höfe hinein. Auch eine Schwester zog fort von daheim, heiratete, bekam Kinder. Daheim blieben zwei Brüder, die den elterlichen Hof übernahmen, als der Vater starb, die betagte Mutter, Joanna, und die jüngste Schwester. Das war vor bald 20 Jahren gewesen, und so war es auch heute noch. Damals hatte Joanna, wie viele junge Frauen, auf das Wunder gewartet, das nie eintrat. Irgendwann würde einer kommen, sie wegheiraten aus diesem gottverlassenen Nest. Doch dann geschah etwas ganz anderes. Die jüngste Schwester wurde krank, das Nesthäkchen schwer krank. Mit Kopfschmerzen hatte es begonnen, die Mutter bekreuzigte sich, wenn sie ins Krankenzimmer trat. Und als das junge Mädchen gar apathisch wurde, nur noch so da lag, holte der Vater endlich den Arzt. Vor den Augen der jungen Joanna spielte sich die Tragödie ab. Sie stand daneben, allein, mit der Angst um die jüngere Schwester. Und wenn sie sterben würde, Das Krankenauto kam und lautlos trug man die Paare mit der Kranken hinaus. Jetzt bekreuzigte sich auch der Vater, bevor er wortlos wieder in den Stall ging. Das Krankenauto rollte davon. Giovanna lief in ihr Zimmer und weinte. Mit wem sollte sie sprechen? Mutters Liebling, schwer krank. Am anderen Tag kam die Nachricht vom Spital. Ihren Tumor. Ein Warten und Bangen begann, an das man sich der Länge wegen langsam gewöhnte. Die Fantasie der jungen, sensiblen Giovanna entwarf Bilder, die ihr Angst machten. Die tote Schwester auf der Bahre, das Nesthäkchen unter der Erde beim Kirchlein im Dorf, Mutters Liebling für immer fort und eine gebrochene Mutter. Aber die Kleine starb nicht. In einer Operation wurde die Schädeldecke geöffnet, der Tumor isoliert und abgetragen, die Schädeldecke wieder geschlossen, zurück blieb eine Lähmung und eine Inkontinenz der Harnblase. Monate waren vergangen, seit die Kleine ohne Bewusstsein aus dem Haus getragen worden war. Giovanna hatte sie zweimal mit der Mutter im entfernten Spital besucht. Jetzt sollte die Gelähmte heimkommen. Ihr Leben lang würde sie Hilfe benötigen. Aber da war ja noch Giovanna und der Himmel hatte ihr diese Aufgabe auf den Leib geschrieben. Die schlimmen Fantasien waren weg und Mutters Liebling wieder da. Mit ihrer Aufopferung an der jüngeren Schwester würde Giovanna sicher viel Liebe und Zuneigung von der Mutter zuteil. Auch war da das schlechte Gewissen der Fantasien wegen, über die sie mit niemandem sprach. An warmen Sommertagen bettete sie die Schwester auf den Liegestuhl in den Garten. Im Winter machte sie ihr den Fensterplatz in der Nähe des Ofens bereit, damit sie dem Umherwirbeln der Schneeflocken zuschauen könne. Sie wusch überdimensionierte Windeln, pflegte den teilweise gelähmten Körper, kochte für die ganze Familie, arbeitete im Garten, wusch Geschirr und wartete immer noch darauf, dass irgendetwas geschehen würde, dass irgendjemand käme, um sie zu befreien. Die Schwester stickte Gobelin. Und auch im Plenio-Tal zogen die Jahreszeiten vorbei, auch hier kein erlösender Prinz. Der Alltag hatte Struktur und Regelmäßigkeit wiedergewonnen und nichts geschah. Außer dass der Vater starb. Nun lag er unter der Erde beim Kirchlein im Dorf, eine Wegstunde vom Hof entfernt. Die Brüder wurden schweigsamer und fordernder, die Mutter betagter und unbeholfener, die Schwester stickte immer noch Gobelin. Immerhin hatte die schwere Behinderung der Schwester etwas Bargeld in die Familie gebracht. Mit der Rente der Invalidenversicherung konnte endlich das Plumpsklo durch ein richtiges ersetzt werden. Die Toilette war jetzt im Hause, Anschluss an die Kanalisation, ein Badezimmer wurde gebaut, heißes Wasser erleichterte manche Arbeit. Danke, kleine Schwester, und wie schön deine Gobelin werden. Als Giovanna die 30-Jahres-Grenze überschritten hatte, schwanden ihre Illusionen mehr und mehr. Die Träume vom Prinzen machten anderen Träumen Platz, Angstträumen, Bauchschmerzen. Irgendwo musste da ein Tumor sein, etwas Fremdes in ihr, das wuchs, unkontrolliert. Und war nicht jeder Kopfschmerz ein Hinweis auf eine schwere Erkrankung, auf einen Hirntumor gar? Giovanna begann, ihren Körper aufs Genaueste zu beobachten. Jeder Schmerz wurde sofort registriert, lokalisiert, abgetastet. Da eine Verhärtung und diese gelbe Zunge, der trockene Mund, dieses Stechen in der Brust, das Zittern der Hände, dieser Schwindel und das Dröhnen in den Ohren. Diese andauernde, lästige Ton. Eine gründliche Untersuchung im Spital brachte nichts zutage. Aber da war ein Schmerz, der wuchs und nahm zu und würde sie das Leben kosten, ihr den Leib sprengen. Irgendetwas wurde am Bauch operiert, genau weiß Giovanna nicht, was es war, und für eine gewisse Zeit ging es ihr etwas besser, bis der Schmerz wiederkam, einmal als Stechen in der Brustgegend, einmal als dumpfer Schmerz im Kopf und dann wieder als Übelkeit, Elend, Schwindel. Dann geschah es, dass Giovanna die schmale Treppe im Elternhaus hinunterfiel und bewusstlos auf dem Stubenboden liegen blieb. Der Unfall. Einer der Brüder rief den Arzt vom Dorf. Obwohl sie ihr Bewusstsein wieder erlangte, bevor der Arzt da war, wies er sie ins Spital ein. Neue Abklärungen. Ob nun ein epileptischer Anfall die Ursache des Sturzes gewesen war oder ob die Anfälle danach eine Verletzungsfolge des Sturzes waren, weiß Giovanna nicht. Sie bekam Medikamente und wurde wieder entlassen. Sie war jetzt Epileptikerin. Und wieder vergingen ein paar Jahre. Ängste kamen und gingen. Längst bezog auch sie eine kleine Rente von der Invalidenversicherung. Dann hörte sie vom Professor, jetzt würde er sie erlösen von diesem Schmerz, dieser Angst. Das war ihre Hoffnung beim Eintritt ins Spital gewesen. Diese unerhört große Erwartung, die er nicht würde erfüllen können, und hinter vorgehaltener Hand tuschelten die Schwestern, Psycho, eine höhere Rente will sie, hysterisch. Und Joanna ahnte nichts davon, saß da neben mir auf dem grünen Spitallehnstuhl, erzählte mir ihre Geschichte und wartete, dass ein Wunder geschehe. Ich war tief betroffen von diesen Gegensätzen. Hier die leidende Frau, dieser Haufen aus Traurigkeit und Elend ungelebten Lebens mit etwas Hoffnung noch, die sich aufzubäumen schien angesichts des berühmten Professors. Dort die medizinische Maschinerie, die ihr eine Etikette anhängt, weil sie selber hilflos ist. Dieses Unverständnis, diese gegenseitige Uneinsichtigkeit. Denn sie wissen nicht, was sie tun, und sie tun nichts, wissen auch nicht, was zu tun wäre, auch nicht, dass sie nichts tun. Manchmal sprach Giovanna von ihrem Freund. Sie hatte den um Jahre älteren Mann kennengelernt, als sie einmal bei der Bekannten in Bern weilte. Doch der gebürtige Italiener war längst in sein Heimatland zurückgekehrt und nur Briefe verbanden noch diese Liebe. Trotzdem auch hier ein Traum in Giovannas Kopf. Einmal würde er kommen und sie heiraten. Was für kindliche Vorstellungen einer bald 40-jährigen Frau. Was für ein Verdrängen der Realität. Dieses Nicht-Wissen-Wollen, denn welcher Angsttraum würde diesen hier ersetzen, wenn Giovanna sich bewusst würde, wie unerfüllt dieser Wunsch bleiben wird.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
Das ist Susan Vega gsi. Um Aushöhlen von Wänden durch Frauen geht es im Text von Maya Beutler. Aus der Männerperspektive geschrieben, erzählt der Vorsitzende der Vereinigung «Schweiz bleibt Schweiz» von zwei Frauen aus Chur und Ost-Berlin. Dabei zeigt er seine Angst auf vor der Destabilisierung des Staatsgebäudes durch Ostkontakt und auch Feminismus. Angst vor dem Feminismus wird am Beispiel vom leislichen Aushöhlen, weiblichen Aushöhlen von Betonwänden aufgezeigt. Hören wir Maya Beutler.
Das andere Land. Als Sekretär der Vereinigung Schweiz bleibt Schweiz, liegt es nicht in meiner Kompetenz, der Behörde Maßnahmen vorzuschlagen. Ich habe lediglich den Auftrag, unser Plenum über die alarmierende Entwicklung zu informieren. Noch vor ein paar Jahren war es erst eine böse Ahnung, heute hat sie sich zur Überzeugung gefestigt. Beton ist kein zuverlässiges Material. Nicht nur Autobahnbrücken krachen nach Unwettern zusammen wie von Hexenhand. Auch unsere Wohnblöcke sind durchlässig geworden.